herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich spreche heute übers Telefon sogar mit Ise. Ise hat einen tollen Vortrag beim Sächsischen Endodontie-Symposium gehalten und sie hat etwas gemacht, was mich etwas neidisch macht. Sie hat mich sogar in den Ricucci-Workshop besucht. Also erstmal herzlich willkommen im Podcast, Ise.
Ja, hallo.
Sag mal, der Ricucci-Workshop, der ging am Donnerstag den ganzen Tag und der war so ein bisschen unterteilt.
Genau, also Workshop war eigentlich nur Vormittag von 9 bis 12 und nachmittags hat er nochmal so einen kleinen Vortrag gehalten. Da war der Kreis etwas größer als vormittags zum Kurs an sich. Genau, und vormittags war so ein bisschen, hat er erstmal vorgestellt, was er da so macht und wie er seine Proben herstellt und wie er die gewinnt und was er sich dabei überlegt und wie er die färbt, auch viel zu der Färbung. Das war ganz interessant. Und ja, nachmittags hat er eher so seine Proben mal vorgestellt und verschiedene Pathologien und auch uns mal gezeigt, Zellreaktionen, was er da in seinen Proben halt festgestellt hat.
Aber es war jetzt
genau. Und seine Schlussfolgerung daraus.
Okay, aber es war jetzt kein Workshop, wo man danach rausgeht und sagt, ich mache jetzt selber Histopräparate, sondern eher, um das ein bisschen besser zu verstehen, was er selber macht.
Genau, also Präparate kannst du hinterher definitiv nicht machen. Also in der Theorie schon, aber du brauchst Paraffingerät und so weiter, so eine Schneidemaschine, die halt die 5 Mikrometer da von deinen Proben schneidet. Das wird man nicht machen können, aber man hat besser verstanden, was er da macht und wieso er das genau so macht, wie er es macht. Und er hat halt auch ganz deutlich erklärt, dass eben der Zusammenhang, dass er Zahnarzt ist und Praktiker, eben schon eine Auswirkung auf die Herstellung seiner Proben hat, weil er eben genau weiß, was er sehen will, was er sich da für Proben nimmt, wie er die schneidet, in welcher Schnittführung. Und das hat er ganz deutlich gezeigt. Und das war auch nachvollziehbar für die, die da waren. Die haben alle gesagt, ja, klar, so, genau so musst du es eigentlich machen.
Aber hat er irgendwie einen Uni-Background oder sowas?
Ja, der war mal kurze Zeit, hat er in Rom, glaube ich, gelehrt an der Uni. Hatte dann, aber also nur kurz, der war nicht sehr lange an der Uni. Und hat dann erst eine Praxis in Rom gehabt und ist ja jetzt wieder in seine Heimat zurück. Süditalien und hat dort eben eine Praxis für Endodontie, macht viel Überweisungstätigkeit, aber auch Chirurgie. Also er ist auch, macht auch viel Chirurgie dort. Also das, was er jetzt an Endofällen.
Sag mal, Ise, ist Ricucci eigentlich jetzt so ein Fan von dieser minimalen Kariesentfernung oder nicht?
Also definitiv nicht. Er ist da sehr konsequent in dem, was er tut. Was er da eben in seinen Präparaten sieht, dass es eben schon sehr früh eine Reaktion gibt, der Pulpa. Und er sagt, ich möchte nicht warten, bis die Pulpa einen Zustand erreicht hat, den ich eventuell, den sie nicht mehr reparieren kann, auf den sie irreversibel reagiert. Deswegen hat uns wirklich auch Fälle gezeigt, wo er einfach Initialläsionen wirklich konsequent therapiert, Füllungstherapie macht. Das auch wieder sehr konsequent unter absoluter Asepsis. Kofferdamm. Und wenn der nun ein kleines Löchlein hat, dann tauscht er den aus. Asepsis des Kofferdamms nochmal. Da ist er sehr, sehr stringent in seiner.
Das finde ich übrigens ein spannendes Thema. Das hat er ja in seinem Vortrag nicht gezeigt, aber das hat ja Michael Arnold beim Sächsischen Endodontie-Kongress gezeigt, wie pedantisch er da ist. Er reinigt ja erstmal die Zähne vorher mit der Bürste. Dann legt er den Kofferdamm, dann spült er den Kofferdamm und reibt da alles nochmal ein, dass es wirklich dort sogar der Kofferdamm möglichst aseptisch wird.
Genau. Und da sagt er eben, er weiß ja nicht, es reicht ein Mikroorganismus und wir haben wieder eine Infektion. Ja, er weiß eben nicht, was man da einschleppt in diese funktionsfähige Pulpa. Deswegen ist er da so konsequent. Und das ist schon beeindruckend, wie konsequent er damit auch ist mit seiner Therapie.
Mich würde ja fast interessieren, wie konsequent er dann auch mit dem Wasser aus der Dentaleinheit ist. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo ich immer sage, den kann ich ja nicht unbedingt immer hundertprozentig kontrollieren.
Also ich habe es auf den Videos gesehen, hatte ich zumindest den Eindruck, dass er da die Kariesentfernung definitiv feucht gemacht hat. Und das kam auch aus dem Winkelstück. Also das kam jetzt nicht separat woher. Es kann natürlich sein, er hat es irgendwie angeschlossen, ne? Dass er da das separat nicht aus der Einheit nimmt. Das hat er aber nicht verraten. Aber okay. Es hat auch keiner gefragt.
Okay, das wäre die nächste Frage, die
Nee,
Weichen
es hat
stellen.
keiner gefragt.
Ja, und ich meine, was ich auch sehr spannend finde, weil ich ja auch sehr Fan von der Behandlung ist, und das hat er, davon ist er auch in seinem Vortrag eingegangen, dass er dann auch wenn er sich die Karies komplett entfernt und dann dabei die Pulpa trifft, dass ihn das nicht stört. Hat er das auch noch mal im Workshop irgendwie, ist er darauf noch mal eingegangen?
Konkret, aber er hat auch, also er hat eigentlich deutlich gemacht, auch durch das, was er gezeigt hat, dass er keine Angst vor der Pulpa hat. Ja, so wie man jetzt vielleicht als Zahnarzt Angst hat, das zu eröffnen. Er sagt, ich mache das weg, bis alles weg ist. Das ganze infizierte Gewebe, wo ich rankomme, weg ist. Und wenn eben die Pulpa dabei eröffnet wird, dann ist das so. Schaut er sich halt die Pulpa an. Und das hat er auch nochmal ganz deutlich eben gesagt. Er schaut sich das an, er nimmt das infizierte Gewebe weg. Und dann versucht er zu bewerten, ob das das so ausdrücklich ein kontinuierliches Gewebe ist. Und dann macht er die klinische Einteilung reversibel, irreversibel. Und dann macht er seine Therapien. Dadurch, dass er ja in seinen Schnitten auch zeigt, dass auch bei einer schon eingebrochenen Karies in einem gewissen Abschnitt die Pulpa entzündet ist und nicht avital, denke ich, wenn er das gut beurteilen kann, da hat er sicherlich auch sehr viel Erfahrung, dass er dann eben das abdeckt, das verschließt und eben damit seine Erfolge auch hat, dass eben sich eine Hartgewebsbrücke wieder bildet und darunter eben eine funktionsfähige, abwehrfähige Pulpa ist. Und
Aber ist er
damit
irgendwie
hat
drauf
er.
eingegangen, auf dieses Irreversibel? Hat er, wenn er wirklich seine Diagnose dann, wenn er sich die Pulpe anguckt, das muss irreversibel, entfernt er bloß einen Teil von der Pulpe oder geht er dann gleich in die Endo-Richtung?
Nee, also er hat jetzt einen Fall gezeigt mit einer sehr tiefen Karies, die unversorgt war, sehr lange auch offen war, also wo man schon davon ausgehen musste, oder wenn ich den Fall jetzt klinisch gehabt hätte, würde ich schon sagen, das hätte ich als irreversible Pulpitis angesehen. Er hat das auch klinisch so eingeschätzt, hat aber dann gesagt, ich nehme erstmal das weg, ich gehe jetzt nicht sofort, mache sofort die Endo, präpariere das Pulpendach komplett ab und fange mit der Endo an, sondern ich nehme das nur dort weg, wo es penetriert ist und dann schaue ich mir das an. Und dann hat er kleinflächig eröffnet und hat gesehen, ja, da ist avitales Gewebe, vitales Gewebe. Ich gehe noch ein bisschen weiter, bis er eben so ein kontinuierliches Gewebe gesehen hat. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt für mich noch ein Zustand, da könnte noch Reaktionsfähigkeit da sein. Den decke ich ab und schaue, was passiert. Und da, das war ziemlich beeindruckend, dass er das so gut bewerten kann. Ich hätte das vom Ausgangszustand nicht so gemacht. Aber er hat da sicherlich eben sehr viel Erfahrung, was er eben im Präparat schon gesehen hat und was eben drüber noch kann, leisten kann.
Hast
Genau.
du selber mal so eine Pulpotomie gemacht?
Ja. Nachdem ich bei Ruth seinen Vortrag gehört habe, sage ich jetzt nicht, wie die ausgegangen ist. Schiefgegangen.
Nee, interessanterweise habe ich ja festgestellt, also ich bin ja eher ein Fan im Gegensatz von Ricucci, obwohl das mich natürlich auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat, ja, zu einer vollen Pulpotomie zu gehen, weil dann so nach dem im Zweifel lieber voll. Und ich habe das
Ja.
und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die neu in dem Thema sind, eher zu einer partiellen Pulpotomie neigen, dass die fast vielleicht zu wenig von der Pulpe abtragen, weil sie Angst haben.
Ja.
Ja, obwohl natürlich, wenn man das auf die Kinderzahnmedizin überträgt, machen die ja immer gleich eine volle Pulpotomie und fertig. Ist eine spannende Beobachtung und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch bei dir so ein
Ich
Faktor
habe
gewesen
schon
sein
wirklich
könnte.
viel, also ich habe viel weggenommen, bin wirklich bis zum Wurzelkanaleingang gegangen und ich glaube,
War es
dass
eine
das
junge
einfach,
Frau?
nein, war ein mittelalter Mann.
Okay. Nee, lustigerweise bei eher relativ jungen Frauen habe ich eher Misserfolge bei Pulpotomie. Das ist jetzt nichts evidence-based, aber wenn, dann ist es so
Okay.
25 bis 40 ist es so eine schwierige Pulpotomie-Gruppe. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nochmal selber so, also Frauen gehen auch häufiger zum Arzt und leben deshalb länger. Und vielleicht sind sie auch viel sensibilisierter, dass sie dann auch eher sagen, wenn da noch ein bisschen was vielleicht Nebenwirkungen sind, dass sie sagen, nee, das stört mich noch. Oder das finde ich nicht gut. Und dass dann eher der nächste Schritt eingeleitet wird.
Dass sie nicht so indolent sind, meinst du, oder?
Ja, Also ich meine, es ist ja das, der Klassiker, wenn ich jemanden sage, nehmen Sie bitte Schmerzmittel und die mir beim nächsten Termin dann ganz stolz erzählen, Sie mussten, haben gar nichts nehmen, ich habe es so ausgehalten.
Ja, wer weiß, das wäre vielleicht ja mal eine Studie wert.
Ja, mal
Mal
sehen, ob wir sie
gucken.
durch die Ethikkommission bekommen.
Naja, vielleicht muss Ricuti aber dann die Super-Do machen.
Ja, das wäre natürlich sehr spannend. Nee, aber jedenfalls
Egal.
hat er einen sehr gut durchdokumentierten Fall gezeigt mit einer Pulpotomie. Die würde ich als partielle Pulpotomie einschätzen und hat die aber mit Calciumhydroxid abgedeckt.
Genau.
Ja.
Genau.
Und
Den hat er auch im Workshop gezeigt, den Fall, genau.
ist dann quasi später nochmal wieder reingegangen. Hat dann das Calciumhydroxid entfernt und dann quasi mit Dicalc wieder abgedeckt, was ja auch wieder ein Calciumhydroxid ist, bloß der dann
Ja.
fester wird.
Ja.
Also man sieht, ich habe lange schon kein Calciumhydroxid mehr verwendet.
Also es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er das nimmt, ne? Gerade so in den Zeiten, wo wir doch auch andere Möglichkeiten haben. Das hat er aber dann ja noch erwähnt. Wir haben auch andere Möglichkeiten. Und ich glaube, das war ein Fall, den hat er sicherlich auch schon vor ein paar Jahren gemacht. Aber das, ja, das habe ich auch erst gedacht, so, okay, was macht er da jetzt drauf? Aber es hat funktioniert.
Ja, ich
Das
meine,
hat er ja auch gezeigt.
es gab ja danach, nein, genau dazu auch eine Frage. Und sein Fazit war so ein bisschen MTA oder Calciumhydroxid. Da so eine richtige Evidenz dafür gibt es noch nicht, dass es besser ist, das MTA. Vielleicht ist es in ein paar Jahren
Ja.
so. Aktuell nimmt er auch MTA.
Genau. Ja, er sagt ja auch, ne, wir denken, es ist besser, deshalb machen wir es alle, aber wir wissen es halt nicht. Wir tun aber alle jeden Tag viele Dinge, die wir denken und nicht genau wissen. Er nimmt es auch, hat er gesagt, von daher. Ich glaube, er würde es auch nicht nehmen, wenn es jetzt eine schlechtere Prognose hätte. Ja, also ist jetzt die Frage, ist es besser? Aber schlechter ist es offensichtlich nicht und deswegen, ja, könnte es ja sein, dass es besser ist dann.
Meine Theorie ist ja folgende, dass das MTA einfach, wenn es abgebunden ist, so richtig dicht ist und deshalb viel weniger Leakage ist. Währenddessen ich ja immer das Gefühl habe, dass Calciumhydroxid so ein bisschen resorbiert und man, wenn man so alte, oder wovon ich ausgehe, dass es alte Direktüberkappungen sind, dass dann auch eher da sowas wie eine Blase unterm Komposit ist. Ja, ich kann mich da jedenfalls an einen Fall erinnern, da hatte ich das wirklich Gefühl, Blase genau unten auf der Füllung und dann war genau dort auch eine Pulperöffnung, wo ich mir dachte so, okay,
Ja.
da müssen wir jetzt auch nicht brutal die eine volle Pulpotomie machen, also die Pulpa dafür, dass er die ganze Zeit da durchgehalten hat. Schienen, das war wirklich bloß eine kleine partielle.
Ja.
Ja, aber das ist ja
Geben
auch
wir
immer im
eine
Flow.
Chance. Ja, ich glaube, das ist auch, das hat er auch gezeigt, ne? Also der auch gesagt, also das hat er damals benutzt, jetzt nutzt er halt was anderes, jetzt nutzt er das NTR. Ja, ich glaube, da wird sich sicherlich immer noch ein bisschen was tun, dass wir sind ja nie am Ende irgendwo angelangt. Und wenn wir sagen, ja, jetzt wissen wir, MTA ist besser als Calciumhydroxid, dann gibt es vielleicht wieder irgendwas, was noch besser funktionieren soll. Und dann werden wir da auch wieder weiter versuchen, denke ich, das zu beeinflussen. Das ist ja, wenn man bedenkt, dass man vor ein paar Jahren das noch gar nicht so breit, großflächig eingesetzt hat und doch jetzt die Indikationen immer größer werden, ne?
Schon geil.
Dann tut sich da, denke ich, schon viel. Ne?
Ja, okay, liegt
Genau.
auch so ein bisschen daran, dass es im TA-Preise natürlich sehr gesunken sind. Obwohl, wenn man sich jetzt die Biokeramiken, was ja auch nur Trisilikatzemente sind, anguckt, da sind die natürlich wieder sehr viel teurer. Auf die Verfärbungsproblematik ist er gar nicht mal so eingegangen.
Nee, er hat einen im Workshop hatte einen Fall gezeigt. Da hat er mir eine tiefe Pulpotomie gemacht, also mit einem vollständiger. Und den hat er dann histopathologisch nochmal untersucht und hat er schon auch gezeigt, ja, wie tief sich das Bentin verfärbt hat. Also er hat da offensichtlich auch schon Fälle mitgemacht, die er dann untersucht hat. Hat aber, das hat er jetzt auch nicht erwähnt, aber hätte er jetzt gesehen, dass das dort die Reaktion der Wurzelpulver schlechter gewesen wäre oder mit mehr Entzündungszellen behaftet, hätte er sicherlich, wäre er davon abgekommen, das zu verwenden. Ne? Aber er hat auch Fälle gezeigt, die sehr stark verfärbt waren. Aber es ist immer, glaube ich, die Frage, wie sich das dann am Molaren, Zwangmolar, ob sich das dann wirklich ästhetisch auswirkt oder ob man sagt, ich nehme lieber die intakte Pulver.
Ja, das mit den Verfärbungen ist ja immer schwierig. Also das Pro-Wood-MTA, das soll ja teilweise verfärben, weil A, Blut im Spiel ist und B, mit Hypo gespült wurde. Und das hat mit dem Radiopaker zu tun. Ja, und jetzt Biodentin und Turtelfellprodukte haben jetzt einen ganz anderen Radiopaker, so dass es jetzt da nicht das Problem sein soll. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wenn man alleine, das sieht man ja aus der Wurzelkanalbehandlungsbereich, wenn man alleine schon einen Zahn hat mit sehr viel Füllmaterial, auch in der Pulpa, dann ändert sich ja auch schon die Farbe von dem, genauso wie ein Zahn zu viel guter Percha hat. Und deshalb, bei Frontzahn sehe ich das ja häufig, die wollen ja ein internes Bleaching haben, aber das, wenn man dann die guter Percha wirklich auf so ein Niveau reduziert, dass die auch auf Knochenniveau sind, dann ist es optisch schon auch ganz anderes, der Zahn.
Ja, ja. Also ich arbeite eigentlich fast auch nur mit dem ProRoot MTA, wenn ich das nehme. Das habe ich jetzt im sichtbaren Bereich nicht so viele Verfärbungen gesehen. Also wenn wir einen tiefen MDA-Plug machen, ne, das kommt eigentlich nicht so weit an die Krone, dass man wirklich sagt, beeinträchtigt jetzt so stark. Ne? Also klar, es gibt Fälle, aber ich würde nicht sagen in 100%.
Ja, ich meine, die Frage ist immer, wie stark ist die Blutung? Ist es wirklich direkt mit Hypo irgendwie in Kontakt gekommen? Und das ist ja auch immer sehr unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Ja, aber wenn man die Josette Camilleri hört, die ist natürlich überhaupt kein Fan von dem Prurit MTA, aber wegen dem Röntgenopaker. Ihr Argument ist ja, zum Beispiel Angelus hat dann irgendwie nach ihren Ergebnissen dann auch den Röntgenopaker verändert. Beziehungsweise gab es ja auch da Kollegen, die sich beschwert haben, dass das jetzt schlechter ist.
Genau, das habe ich bei Endo News war das.
Ja, genau.
Genau, da gab es mal ein bisschen Probleme, genau. Aber gut, da gibt es sicherlich auch noch neue Entwicklungen hin, ne? dass man das immer noch verbessert. Oder dass man vielleicht, ja, es hat sich so viel schon immer getan, ne? Wechselt vielleicht dann, dass man sagt, okay, die Biodentin-Gruppe hat da doch noch bessere Eigenschaften oder
ja, das
kumuliert
Problem bei Biodentin ist ja hauptsächlich, dass das nicht so röntgenopak ist, sondern dass der Name Programm ist, dass es Dentin ähnlich ist, auch im Röntgenbild. Und das ist dann gleichzeitig so ein Nachteil. Und ich würde ja auch sagen, Septodont hat nur einen Fehler gemacht. Die haben die Kapseln so groß gemacht. Die hätten das halbe Material reinmachen sollen und hätten sie einen halben Preis verlangen sollen und wären sie der billigste Anbieter auf dem ganzen Markt gewesen.
Gut, ich nutze, wenn, dann das Endosequenz habe ich. Und das, ja, nutze ich noch nicht so häufig. Ich nutze immer noch mehr das MTA.
Ist okay, ich meine, das ist ja auch relativ teuer.
Ja.
Aber ich meine, das Coole ist ja, ich meine, ist ja auch immer so eine, man kann sich auch schön rechnen, dass man sagt, okay, wenn ich mir dadurch spare, dass meine Assistenz mir 3 Minuten lang MTA anmischt, spare ich ja vielleicht automatisch schon Summe X. Ja, und dann kann es ja.
Das ist aber.
Obwohl, ist ein Faktor, der nicht so beachtet wird. Ich meine, wenn du wie Michael Arnold in Mulan in 2 Stunden fertig machst, in einer Sitzung, dann sind 3 Minuten sehr entscheidend.
Das stimmt.
Obwohl Michael Arnold ja ein absoluter Prurit-Fan ist.
Ja, eben. Also er ist, auch das sagt er ja auch immer, nicht, du musst nicht auf jedes, nicht immer gleich aufspringen auf den Zug, ne, der da losfährt. Ne? Guckt euch erstmal an, was die Studienlage sagt und dann werden wir weitersehen, ne? Bestimmte Sachen.
Das hat man ja auch in seinem Spülprotokoll gesehen. Ja, dass er auch noch CX, ne, nimmt.
Ja.
Ich weiß auch noch, ich nehme ja auch noch CX. Ich oute mich jetzt mal als CXler. Obwohl.
Ich nehme es auch manchmal.
Ja, nee, also ich meine, sag mal, das mit den CX ist ja so, anscheinend wurde es ja anscheinend super dogmatisch gemacht. Wegen Eva Kahles müssen wir das unbedingt benutzen, gerade bei Revisionen. Lustigerweise, wir nehmen es bei uns intern immer. Als Abschlussspülung. Hat so ein bisschen auch die Gründe, dass also wir festgestellt haben, dass unsere Assistenzen auch das nicht verstehen, warum nehmen wir es da und da nicht und deshalb nehmen wir es lieber für überall. Und ich meine, es gibt immer dieses Argument, dass das ja kanzerogen sein könnte, obwohl das ist ja, wenn man mit kanzerogen sagt, redet man ja meistens mit Leuten, die auch Chloroform nutzen bei Revision. Ja, und dann verstehe ich das manchmal nicht. Und so hundertprozentig bewiesen ist es ja nicht. Und selbst dieser Fakt, der immer zitiert wird, dass dann dieses rote Zeug Chloranilin ist.
Parachloranilin.
Das steht ja auch nicht mal, ist ja auch nicht mal so richtig hundertprozentig safe. Das ist ja, da gibt's ja auch wieder Gegenstudien dazu. Ja, so dass das ja irgendwie super. Und jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht hat es keinen Effekt, aber vielleicht stört es auch nicht. Ist ja am Ende 98% Wasser.
Es macht es auch nicht schlechter.
Aber
und,
mit Endo-Leuten kann man sich eine Woche lang über Spülkonzepte streiten.
Ja, aber das ist jetzt gerade, ne, PRX ist gerade große Diskussion und Erwärmung von Hypo ist ja genau die gleiche große Diskussion.
Ja, aber das ist ja eigentlich wieder gegessen.
Aber die einen machen es, die anderen machen es nicht. Die einen sagen, ja, das mache deswegen und ich mache deswegen nicht. Ich finde immer, die Frage ist schon, mache ich es jetzt wirklich schlechter oder tue ich einfach nichts Schlimmes damit, wenn ich das mache? Und dann,
ja, sag mal, ich glaube, glaub man ich macht nichts falsch. Man fühlt sich irgendwie besser, weil man ja was Besonderes macht.
Ja.
Aber dadurch, dass man es ja dann irgendwie durch eine super dünne Nadel in den Zahn bringt, was ja quasi sowas wie ein Kühlkörper ist, ist es da wieder auf Körpertemperatur und hat nichts gebracht. Was schade ist.
Ja, da müsste man vielleicht nochmal überlegen. Müssen wir was Schönes erfinden und dann verdienen wir ganz viel Geld.
Eine Heiznadel, aber da zeigt uns jeder eine Vogel. Ich meine, es ist ja nicht mal schwer, eine Heiznadel zu machen. Man müsste es ja bloß irgendwie eine Batterie mal machen, elektrisches Feld, das ist ein Draht, der sich aufheizt. Und dann das so hinbekommen, dass es ein Widerstand ist und immer konstant.
Hast du schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ne?
Nee, null, ist jetzt ganz spontan. Nee, ich habe mir mal aus Spaß, weil es gibt ja ganz viele Fragmententfernungsinstrumente. Und manchmal hast du ja so eine Fragmente, die sind einfach nur locker, aber die kriegst du schwierig gegriffen. Und da denkt man sich, da hätte ich am liebsten Magneten. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum gibt es eigentlich das Instrument nicht, mit Magnet zu herzustellen? Ein Elektromagneten ist, glaube ich, das so das Billigste, was es gibt. Dass man dann quasi bloß eine Batterie drin hat, einen Knopf drückt, so wie ein Hitzeplugger und sich dann das Fragment da magnetisiert. Das kann ja auch am Kabel sein, ist mir egal. Ja. Hauptsache, es hat viel Power.
Also ein bisschen MacGyver-mäßig jetzt gerade unterwegs.
Ist super, ne? MacGyver-mäßig und wahrscheinlich auch schlecht validierbar, aber das ist ein anderes Thema.
Macht nichts. Wer heilt, hat recht.
Das ist ja immer nee, so.
Spaß. Ja, da haben wir letztens uns ganz schlimm angelegt. Wer heilt, hat recht, ist ein ganz böser Spruch.
Ja, yeah, ist doch dieser Spruch.
Vergessen wir jetzt wieder. Ja, jetzt sind ein bisschen abgeschweift, oder? Ja,
das ist völlig normal. Du hast ja selber auch deine kleine Fallpräsentation gehalten.
Darüber wollten wir jetzt gar nicht sprechen.
Ach so. Nee, ich wollte eigentlich nur auf einen Punkt kommen, über den wir sprechen könnten, was ich sehr spannend finde. Dass ich achte ja immer nur auf den Kofferdamm. Und ja. Du hast einen wunderbaren hellblauen Kofferdamm gehabt. Ich fand die Geschichte eigentlich, wie das dazu gekommen ist, dass du die nutzt, spannend. Willst du die nochmal erzählen?
Willst du nochmal erzählen?
Ja.
Also wir machen einmal im Jahr in der Praxis bei uns für meine Überweiser ein kleines Treffen. Da mache ich immer einen ganz kleinen Vortrag drüber und da habe ich einmal gedacht, ich könnte mal einen Kofferdammkurs machen, so einen kleinen. Und hatte in der Vorbereitung, sucht man sich ja im Internet so ein paar Sachen. Man weiß ja schon was, aber man braucht ja so ein bisschen ein paar Bilder und so. Und da bin ich auf deinen Blog gestoßen und habe da gedacht, oh, das ist ja geil. Ne? So, was er da alles gemacht. Cool. Will ich auch können. Und da hattest du geschrieben, Stefan Boots nach Berlin kommt für einen Kofferdammkurs. Und da habe ich gedacht, da gehe ich auf jeden Fall mal hin. Und da war ich dann auch. Das war, glaube ich, Anfang 2017. Und da der Kurs war super genial, fand ich. Der war richtig, richtig gut. Der uns auch selber nochmal übelst weitergebracht beim Isolieren. Genau, da hat er einen schönen Vortrag gemacht, schönes Hands-on gemacht und der war auch super nett, fand ich. Dem war keine Frage zu dumm, sozusagen. Genau, und da hat er den Nicktone-Kofferdamm vorgestellt. Den kannte ich vorher noch nicht. Diesen sehr dicken, hellblauen Kofferdamm eben. Und da haben wir uns den angeschafft. Seitdem arbeiten wir mit dem. Genau, das war so der ausschlaggebende Punkt.
Also es war der 4. März 2017.
Ja, war aber nicht schlecht, habe ich mich gut erinnert. Ne?
Ja, das war vor der EDS.
Ich weiß auch warum. Ja. Nee, ich weiß, warum ich mich erinnert habe. Ich habe mir ein 4/6 Stück Zahn abgebrochen. Beim Mittagessen.
Echt?
Deshalb weiß ich das noch so genau. Ja. Ich habe eine Pflaume auf einen Pflaumenkern gebissen.
Dieses Catering, grauenvoll.
Ja. Es war ja an der Uni, fand ich auch ganz spannend, weil ich ja irgendwie schlussendlich dann die DGT-Studiengruppe irgendwie mit organisiert hat oder so.
Genau, nee, das war im Prinzip, ich hatte Bock mal Stefan in irgendeiner Form nach Berlin zu bringen und ich hatte überlegt, wie bekomme ich das am besten hin, denn irgendwie selber wenigstens 10 Leute zu akquirieren, um so einen Kurs voll zu bekommen, ist ziemlich schwierig. Und dann war natürlich die Idee, warum nicht einfach meine Endo-Studiengruppe fragen, ob sie da Lust hatten. Und der Bernhard Banks hatte da Lust drauf und fand das gut. der Kurs wäre nicht nur mit Berlinern voll geworden und deshalb wurde das ein bisschen geöffnet. Wir hatten ja sogar Leute aus Österreich am Ende da und aus Köln.
Ja, genau.
Und das war natürlich in der Hinsicht ganz cool. Und ich glaube für dich auch praktisch, dass es am Samstag war.
Ja, das war super gut. Und das ist in Berlin, das ist nicht so weit, muss nicht so weit fahren. Und das
genau. Aber jetzt mal zum Nicktown.
Das war lustig auch.
Ja. Selber. Jetzt benutze den seit knapp 2 Jahren.
Mhm.
Und du nimmst den auch wahrscheinlich in extra. Hattest du jemals Probleme, irgendwie den durch Kontakte zu bekommen? Das ist das, was ich manchmal höre, dass die Leute Probleme haben, den durch Kontaktpunkte zu bekommen.
Genau, also das ist schon ein Problem. Also hauptsächlich, wir machen für die Embo hauptsächlich eine Einzelzahnisolierung und medial, das geht alles noch, da ist noch schön Platz. Das habe ich zum Beispiel auch in dem Kurs gelernt, ich soll das nicht nach unten drücken, sondern eben nach approximal ziehen. Das bringt schon ein bisschen was, um den darunter zu platzieren, aber manchmal geht es doch nicht. Das ist halt eben am Klammerbügel hinten sozusagen. Da ist es manchmal, da habe ich manchmal ein bisschen zu tun. Und ich mache auch eine Applikationstechnik, dass ich sage, ich spanne erst alles auf, ich habe die Klammer schon eingefädelt. Mhm. Könnte vielleicht nochmal überlegen, ob man die Applikationsart ändert. Aber das ist von unserem Workflow her, weil die Helferin immer den Koffer dann schon vorbereitet, wäre das eine Umstellung. Da ist man ja immer ein bisschen faul. Ja, deshalb. Ich sage dann immer den Patienten, jetzt muss ich nochmal richtig drücken. Und dann geht meistens, aber ja, manchmal muss man doch nochmal oben drauf ein bisschen isolieren, finde ich. Aber nicht immer.
Ja. Ich finde, bei einer Einzellochung muss man viel öfter nochmal zusätzlich irgendwie mit flüssigem Kofferdamm ran, als wenn man wirklich mehrere Zähne locht. Und ich probiere ja selber immer wenigstens den Zahn hinter dem, den ich behandle, zu klammern, weil dann einfach die Röntgenbilder schöner sind. Aber das ist ein sehr spezieller Fall.
Es geht auch so besser, ne? Man kann auch besser ran, ne? Mit seinen Instrumenten und so. Es stört dann nicht der Bügel so. Das ist schon besser, aber ja, dann muss jetzt meine Helferin alle uminstruieren. Ja.
Sag mal, wenn man in 2 Stunden fertig sein will, mit einem Zahn, wie Michael Arnold, ist es auf jeden Fall besser, nur eine Einzellochung zu machen.
Genau, ich glaube, das macht er auch. Wenn ich das noch richtig weiß, so ist meine Hospitation. Die nehmen aber nicht diesen Nicktown, da bin ich mir sehr sicher.
Nee, der nimmt nicht den Nicktown.
Der nimmt nicht den Nicktown-Koffer dann.
Nee, er nimmt einen ganz klassischen von Coltane oder Ivory. Aber ich weiß es auch nur von seinen Videos, die ich gesehen habe. Der hat ja viele Fragmententfernungsvideos, die auch gut sind. Und das ist natürlich geil, auch die Qualität, die man da sieht. Und man sieht auch den Aufwand dahinter von der Aufnahme. Aber daher weiß man das halt, wie er arbeitet im Prinzip.
Genau, aber die applizieren das so, dass die eben den Kofferdamm nur auf den Rahmen gespannt haben, die Klammer noch nicht aufgesetzt und die ziehen quasi die Lochung erst über den Zahn und setzen dann die Klammer auf. Das macht er immer mit der Helferin parallel.
Lustigerweise, ich habe mal bei Sebastian Riedel hospitiert und er macht immer nur eine Zweizahnlochung und probiert immer den Zahn dahinter zu klammern und nie, nicht mal. Der klammert schon den Zahn, den er behaltet, aber den davor nimmt er mit rein, damit irgendwie die Spannung im Kofferdamm nicht so krass ist.
Aber das fällt mir gerade noch ein, was zu dem Kofferdammkurs ganz, ganz klasse war, dass du wirklich eben erst auf den Rahmen das spannst und dann kannst du ja deine Taschen machen und so, dann geht auch da schon wieder ein bisschen Spannung runter. Das fand ich auch ganz gut.
Nimmst du eigentlich immer noch die doppelte Zahnseide-Ligatur, die du da gelernt hast?
Ja, die nehme ich oft. Die nehme ich tatsächlich oft, weil das fand ich einen geilen Trick. Einfach, weil du eben oft Situationen hast, wo du das mit dem Heilmann drücken musst und die Helferin das entweder nicht halten kann, weil sie das von der anderen Seite machen muss oder das rutscht weg oder und so ziehen, wie du das zuziehst, weil du genau weißt, wo du das hinziehen musst, das schafft sie auch manchmal nicht. Deshalb finde ich, das war einer der besten Tricks überhaupt. Das ist super. Ich jetzt zum Symposium war, haben meine Mädels Zahnseide geknotet. Die sind vorbereitet schon. Die liegen mir dann nur raus. Also das ist so ein Standardprogramm, was sie vorbereitet haben. Genau.
Nee, lustigerweise bei Facebook gibt es immer da gibt es ja so ein paar abgedrehte Facebook-Gruppen. Und in einer streiten die sich immer, ob Ligaturen nicht schlecht sind fürs Leakage. Ob es nicht besser ist, nur zu invertieren. Und lustigerweise, ich probiere das ja dann immer lange aus und zurzeit bin ich auch so ein bisschen auf dem Trip. Eigentlich invertieren ist besser ohne Ligatur. Aber manchmal bringt die Ligatur so viel, dass du die auch unbedingt brauchst. Aber
also ich glaube, es gibt Szenen, wo es nicht ohne geht. Wo es einfach nicht ohne geht.
Also auf jeden Fall hat man viel, viel mehr Retraktion mit Ligatur. Punkt. Das kann man, und sag mal, den Kofferdamm invertiert man ja dadurch auch automatisch. Was aber in ganz tiefen Kariesfällen bringt die Ligatur manchmal nichts, sodass ich sie dann auch damals schon wegschneiden musste.
Ja, das muss ich auch manchmal machen, genau.
Aber das ist dann halt so.
Und kommen wir mal wieder auf den Kofferraumkurs zurück. Es fällt immer mehr davon ein, was wir schon in unseren Alltag übernommen haben. Gerade was er auch gezeigt hat, fand ich total. Er hat mich in vielen Fällen jetzt schon gerettet. Das Teflon, die Teflonabdichtung. Die Matrize mit Teflonabdichtung.
Oh ja, das ist super.
Genial. Weil, kriegst kein Keil hin, geht nicht, nee. Teflon und diese kleinen Tricks, ne, macht den Heidemann feucht, wenn du das applizierst und wie viel er da reinbringt, war ein super geiler Kurs, muss ich echt nochmal sagen. Der war richtig stark. Wenn der irgendwann nochmal spricht, gehe ich definitiv nochmal hin.
Ja, egal, Deutschland sowas. Ist es immer super schwierig, Kofferdammkurs. Aber lustigerweise, es gibt ja einen Typen, der kommt aus Peru. Der ist nochmal ein Tick krasser als der Stefan.
Okay.
Ja, nämlich der kommt aus dieser Gold-Tacker-Zeit, wo sie dann irgendwie Gold-Hämmerfüllung gemacht haben. Und der hat im Prinzip auch Stefan am Ende inspiriert, mehr so diese ganzen Klammern zu individualisieren, mit den abgeschnittenen Butterfly-Klammern. Das kommt so ein bisschen aus seiner Region, also weil er ja auch viel über Facebook da postet.
Okay.
Und also das ist
mehr
ist,
ein Thema.
Und das hatte man bei Stefan ja vorher gar nicht gesehen.
Okay.
Aber ich finde es spannend. Ich war letztens in Belgien und habe da jemanden kennengelernt, einen Zahnarzt, der mit Stefan zusammen, also für Stefan so ein bisschen die Kurse organisiert. Und der meinte, dass jetzt schon Anfang des Jahres die ganzen 2019er Kurse von Stefan in Belgien ausgebucht sind.
Krass, ne?
Also ist das da super, so ein kleiner Local Hero, verständlicherweise. Aber interessanterweise, der hat ja keine eigene Praxis mehr. Der hatte mal eine eigene. Der arbeitet jetzt quasi in 2 oder 3 Praxen.
Ach so.
Als angestellter Zahnarzt. Und was auch faszinierend war, das hat er im Kofferdammkurs ja auch so erwähnt, dass er die meiste Zeit auch keine eigene Assistenz hat. Und deshalb teilweise auch so gut sein muss im Kofferdamm.
Ja, aber das, Begleitumstände zwingen dich zu verrückten Sachen. Das ist manchmal so. Aber ist krass, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ohne Assistenz, ich sage mal, ohne Assistenz bin ich nur die Hälfte wert. Das meine ich auch wirklich so.
Ja, ich sag mal so, es gibt, wenn du bestimmte Arbeitsaufläufe dir anguckst, gibt es Situationen, wo du es bestimmt auch ohne hinbekommst. Aber bist halt viel langsamer. Und du hast viel weniger Spaß. Und bestimmte Sachen ist auch so, da guckt die Assistenz einfach viel besser drauf. Zum Beispiel, wenn man mit dem Mikroskop arbeitet und die ganze Zeit da irgendwas macht und der Patient vielleicht sogar eine Sonnenbrille hat, merkt man nicht unbedingt, dass der vielleicht gerade irgendwas sagen will.
Aber du kennst doch das Kommunikationskrokodil.
Nee, ich kenne das noch von Wurzelspitzezeiten, aber ich hab's nicht.
Wir haben das. Aber es nutzt keiner. Da drückt nie einer drauf.
Nee, lustigerweise, es gibt ja auch für Kinder so auch so ein paar kleine Tricks, dass die auch sagen, also wenn was ist, heb deinen linken Arm, ja, wenn irgendwas ist, aber du hast eine Behandlung, die nur maximal 3-mal heben. Und dann gibt es natürlich die Steigung noch und manche Kinder schaffen es auch komplett ohne den Arm zu heben. So, dass du quasi das erlaubst. Ja, erlaubst, aber eigentlich schon wieder verbietest. Vielleicht ist es genau bei dir so.
Kann sein. Nee, ich glaube, die vergessen das einfach. Also ich habe ja auch Patienten, die schlafen ein bei der Endo.
Ja, das ist ja der Klassiker. Lustigerweise meistens nicht beim ersten Termin, beim zweiten aber dann, weil sie dann merken, dass es wirklich langweilig ist.
Genau.
Ja, ich habe es ihnen ja vorher schon gesagt, es ist wirklich langweilig.
Nee, aber ich sage immer, sie sind wie entspannt, Patienten, die schlafen ein und was, wirklich? Und dann passiert es denen dann meistens selber. Aber das ist schön. Das ist eigentlich das Beste, was hier passieren kann. Dann sind sie voll entspannt.
Das will man
ja. Ja, immer. Keine Ende ohne Kofferdamm.
Ja. Die Finger. Okay, musst du jetzt noch fairerweise sagen, auch dank Aufbissblock, auf den die raufbeißen können?
Ja. Man, wer es möchte.
Ja, lustigerweise, ich habe festgestellt, Leute, die irgendwie so ein CMD-Ding am Laufen haben, die spucken den mit hoher Wahrscheinlichkeit aus in den ersten 10 Sekunden, weil das denen irgendwie wehtut. Aber alle anderen, die tolerieren das problemlos.
Obwohl ich denke, bei manchen, ich hatte jetzt eine Patientin letzte Woche gerade, 4-7, und die kriegt das wirklich, den Mund wirklich kaum auf. Also ich muss jedes Instrument wirklich einfädeln. Sie wollte den erst nicht. Und dann irgendwann hat sie gesagt, nee, sie nimmt den jetzt doch. Also sie will den jetzt doch haben. Und dann ging das schon ein bisschen besser, aber die haben einfach Schmerzen. Das ist echt ein Problem. Also das da wäre eine schöne Lösung, mal gut. Irgendwie muss da was geben.
Hast du eigentlich
Müssen irgendwie.
Highflexer-Instrumente? Mich immer, wenn ich höre, wenig Mundöffnung, denke ich immer gleich an meine Highflexer-Instrumente, die ich vorbiegen kann und de dementsprechend gut einkomme.
Nee, habe ich nicht. Ich habe die Wavehorn Gold, also mit der mache ich nur die koronale Erweiterung.
Ah, okay.
Die biege ich mir dann vor, und das habe ich bei Micha Arnold mir mitgenommen, dass du einfach bei so einer kleinen Mundöffnung ist halt einfach deine Zugangskavität nach Bukal, Nasal erweitern. Geht halt leider nicht anders. Und jetzt doch die Schwierigkeit, dass wir mit den alten Profile-Instrumenten arbeiten, die noch ein bisschen längeren Schaft haben als alle neueren Instrumente. Da musst du schon, ja, fädelt man mehr. Also es ist ein bisschen mehr wie stricken als alles andere, aber ja, es geht. Es geht. Man arbeitet dann halt sehr sorgfältig an primärer, sekundärer und tertiärer Zugangskapazität.
Ja, also ich sag mal, selbst mit HyFlex brauchst du die Sachen. Aber ich habe mal einen Workshop mit Wavehorn Gold, als es gerade rauskam, gemacht. Und da meinte der Referent so, ist vorbiegbar. Und ich so, das nennst du vorbiegbar. Das ist gar nichts. Und da war klar,
Ja, okay.
du arbeitest mit HyFlex richtig so. Ja, aber lustigerweise bei dem sächsischen Endothesien-Symposium war ich ja auch bei Jadent. Und die haben ja jetzt diese V-Taper H2-Instrumente im Programm. Das sind auch die einzigen in Deutschland, die die haben. Und auf die steht ja zurzeit Oskar von Stetten sehr. Und die sind auch super krass vorbiegbar.
Ach, da hat er den Workshop gemacht, ne?
Ja.
Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht.
Ja, also ich meine, ich muss sie erstmal ausprobieren, aber im Prinzip sagt er, dass manchmal hat man ja das Problem, dass man irgendwie so einen Kanal hat, aber der mit Handinstrumenten kommt man nicht weiter runter. Und dass maschinelle Instrumente irgendwie trotzdem runtergehen. So wurde auch im Prinzip diese Reziprok R-Intro-Pfeile, R-Scout-Pfeile, ich weiß nicht, wie die heißt, R-Pilot-Pfeile, genau,
Pilot.
wurde ja so ein bisschen deshalb entwickelt, aus Grund diesem Effekt. Und diese V-Tape A2 sollen ähnlich sein und das finde ich natürlich sehr spannend.
Also ich gebe ja zu, dass ich auch ein Handgleitfahrttyp bin.
Ja, ich bin auch ein Handfallgleichsweise-Typ, aber ich bin auch ein Typ, der sehr gerne die 10AC-Pilotpfeile abbricht.
Okay. Ja, also ich habe jetzt letztens eine Pilotfeile abgebrochen. Das war auch nicht schön.
Ist auch nicht schön. Hast du einen Frag-Remover? Wie jeder?
Ja. Ja.
Sachse.
Ja. Woher? Ja, klar. Also ist unsere Studiengruppe, weil, ne?
Ja, genau.
Manche haben wir schon im Frühstadium unterstützt. Das
Ja, ich
ist
meine, ich
es.
kann mir das ja vorstellen. Ich habe ja den auch bei diesem Crowdfunding unterstützt. Und ich bin froh, dass es irgendwie auch zustande gekommen ist. Aber ich fand es schon witzig, dass die marketingmäßig natürlich nicht so hinterher waren, dass sie sagen, so, ey, wir probieren auch wirklich viele Fälle damit zu zeigen, damit die Leute das irgendwie sehen, den Mehrwert sehen. Ich glaube, da haben viele denen so ein bisschen auch einen Gefallen getan, weil irgendwie auf der einen Seite ist ja ein cooles Gerät. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, ich habe den jetzt zwar, aber ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei.
Also sag mal, wir haben gerade am Samstag, wo ich gegangen bin, haben wir uns noch kurz unterhalten, und habe ich diese schreckliche Geschichte mit der Airpilot erzählt, weil sie mir eigentlich voll peinlich ist, aber ist halt so. Und da hätte ich gesagt, ich müsste jetzt nichts anderes, wie ich die rauskriege, weil die hat über 14 mm geklemmt, komplett. Da war auch nichts mehr groß mit Ultraschall und irgendwas.
Nee, also im Prinzip.
Also ich hab eigentlich nur Ultraschall oder Frag-Remover. Was anderes kommt für mich nicht voll. Die anderen Sachen bin ich zu doof oder zu grobmotorisch oder zu ungeduldig, um zu warten, bis irgendwas ausgehärtet ist. Das zupfe ich immer schon eher von rum. Und dann ärgere ich mich, dass ich daran gefasst habe. Liebe ich das Teil. Das Einzige ist halt, ja, du musst dir eigentlich ja zwei kaufen, weil du immer einen frisch vorbereitet haben musst. Das hat schon zu schnell. fängst du immer an, Kanülen aufzustecken. Und im Worst Case, wie das dann halt immer so ist, hast du noch nicht mal Kanülen eingefädelt.
Ja.
Aber mit dem Teil ging es dann.
Nee, es gibt dir recht, dass man am besten eigentlich zwei hat und immer was eingefädelt, aber ich meine, am Ende weiß man ja vorher nicht, welche Drahtstärke man nimmt.
Ja.
Und im Zweifel nimmt man immer den stärksten Draht. Aber wo ich dir vollkommen zustimme, sobald es über 4 mm lang ist, das Fragment, musst du irgendein Loop-Device nehmen im Prinzip.
Ja.
Das sagt selbst der verrückte Japaner Yoshi Teruyashi, der selber so ein Loop-Device entwickelt hat in seinem Fragmententfernungsset. Lustigerweise auf der letzten DGT-Tagung war ja auch der Endo-Cowboy. Es gibt also jetzt nochmal eine Loop-Device, sogar von Deutschen entwickelt. Aber jetzt ist das absolut Faszinierende, was ich auch im Prinzip erstmal nicht verstanden hatte. Das ist jetzt kein Gerät, das man nur mit einer Hand bedienen kann, sondern es soll denn die Assistenz, soll denn selber das anziehen. Das einzig Coole ist anscheinend, dass die ein gewisses Feedback hat, weil da ein Kugellager drin ist und dann merkt, wann es festgezogen ist.
Ja, okay. Also das kann ich gut verstehen, weil bei meinem Airpilot-Fragment, das war immer das Problem, ist es jetzt schon fest genug?
Hm.
Kann ich schon dran ziehen oder soll ich noch ein bisschen drehen? Reiße nicht? Was mache ich jetzt? Ne? Das wäre cool, so ein Feedback zu haben, das stimmt. Andererseits ist es genial, dass du das in einer Hand machen kannst, finde ich. Weil du weißt genau, wie du da reinkommst, wo du es platzieren musst, wie die Schlaufe sein hat, wie viel Druck du nochmal geben musst, dass die jetzt wirklich daneben sitzt und so. Also die Kanüle neben dem Fragment sitzt. Also Michael Arnold der hat eine super Helferin, also der hat glaube ich nur super Helferin. Und da hat er mal gezeigt, eine Demo, dass wie das den Freckremover hält und wirklich, also gefriert zum Eisblock und hält den einfach nur so fest und er schiebt das Instrument in die Schlaufe rein.
Interessant.
Das war genial. Also das war echt Freckremover in Vierhandtechnik. Aber das kann, glaube ich, nicht jeder. Also das brauchst du schon eine sehr feinfühlige und geübte Helferin.
Ja, also ich habe es dann eher, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich dann lieber eine ZFA bilde, bitte einen Spiegel zu halten oder ihr den großen Fotospiegel gebe. Den sie halten kann, damit ich das da dann drüber gemacht habe, was wirklich irgendwie, es gab Situationen, da brauchte ich dann nochmal irgendwie doch ein Instrument, also so ein Endo-Sonde einfach, um den Draht dann nochmal wirklich über das Instrument zu bekommen.
Ja, genau.
Oder ja, damit ich das auch von der Wand abhalle, da hat selbst diese ganze Kissentechnik, die Michael Arnold ja in seinem Video zeigt, nicht so geholfen, weil es so unter Spannung steht. Und aber ein Tipp habe ich von den Endo-Cowboys bekommen, also im Prinzip den Köhlers. Und den fand ich sehr spannend. Und zwar, ich hatte nämlich, manchmal hat man das Problem, dass ja man das Instrument greifen kann, aber der Draht reißt, weil an den scharfen Kanten. Und die sagen, ja pass auf, du musst es halt nicht mit Ultraschall freilegen, sondern mit Schall. Und es gibt so einen Ansatz von Care Endo, den Endo-Clean-Ansatz, der eigentlich dafür gedacht ist, dass du den die ganzen Spüllösung damit aktivierst. Und es ist quasi eine Stahlfeile einfach, die du dann reinschraubst. Es gibt den 15, 20 und 25. Aber die soll A nicht brechen, laut denen. Da ist die einzelne Feile super günstig. Ist irgendwie im 2-3-Euro-Bereich.
Mhm.
Was spannend ist. Und die glättet halt das Fragment drumherum, wenn du noch rumgehst.
Ja.
Und nimmt auch super gut Dentin weg, muss ich mir echt sagen. Bei Ultraschall hatte ich immer das Problem, dass es manchmal auch so ein bisschen mühselig ist und ich dann manchmal auch so ein abgenudeltes Ultraschallnadel auch so ein bisschen, würde ich sagen, anspitzen musste, damit es überhaupt noch Power hat.
Genau.
Ja. Aber dieses Schallstück hat richtig krass Power.
Nee.
Also seitdem
ich
schick den Link dir dazu. Aber du hast hast du ein Schallhandstück, also sowas für Eddie?
Genau, ja.
Ja, dann ist das natürlich.
Ich habe ganz viele. Ja, doch, das habe ich. Ja, das wäre cool.
Ja.
Aber das habe ich mir auch schon mal gedacht, ne? Das gerade der dünne Draht, gerade vom Freckelhunger, der 01er Draht, der ist ja schon sehr, sehr dünn.
Mhm.
Und zwangsläufig brauchst du den aber eben, ne? Mal, dass ich gedacht habe, ja, der schneidet sich bestimmt dort irgendwo auf. Ja, einfach dran. Dann bestätigst du mir quasi meine Theorie.
Ja. Nee, lustigerweise. Ich habe ja nur den 01er und den 015er Draht. Den 02er Draht haben sie aus dem Programm genommen.
Den habe ich noch 3 Kilometer. Ne?
Ach, 3 Kilometer hast du noch? Also das
Nee,
sind,
ganz viel ist nicht, aber eine Rolle habe ich.
ja. Und, aber die
Das kriegt man.
0,075er habe ich mir nie bestellt. Ist, glaube ich, auch bloß
Den
für
habe ich auch
Lentolos,
nicht.
die wirklich nur gegriffen werden müssen.
Nee, den habe ich auch nicht. Aber ich, der 0,1er-Draht ist schon sehr, der reicht ja für fast,
Ja.
fast alles. Das ist schon gut. Ja, aber das ist, ich finde halt, das ist schon ein geiles Teil ist. Also, und wir waren ja so ein bisschen über die Studiengruppe da, haben sie uns ja schon die Prototypen mal gezeigt und so. Das sah eigentlich auch, dieser Endocowboy ist ja mehr so wie so eine Zitojet-Spritze, sieht das aus auch, oder?
Ja, nicht ganz. Ich hatte ihn ja in der Hand. Es ist die Cytojet-Spritze nicht. Es gab aber einen Cytojet-Vorläufer vom Fracking-Remover,
Genau.
lustigerweise. Nee, das ist mehr wirklich wie, eigentlich wie ein Airscaler, der vorne eine
Okay.
abgeknickte Nadel hat. So würde man das sagen. Bloß, dass man da was, kein Schlauch dran ist. So ist eher das Gefühl, wenn man ihn hält.
Ja, genau, wir hatten eben mal diese, als wir noch in der Entwicklungsphase waren, diese, sag ich mal, Cytojet-ähnlichen Frag Remover, der auch im Metall war. Und dann sind wir ja zu diesem Kunststoff übergegangen. Ja, das haben wir da alles so ein bisschen mitgekriegt, das war schon sehr spannend. Also, dass wir das auch so durchgezogen haben, fand ich schon ziemlich
Ja, und dass genügend
beeindruckend,
Leute
ehrlich.
dafür zustande gekommen sind, die 100
Ja.
nötig haben. Am Ende waren es ja, glaube ich, 120. Und ich meine, die mussten ja auch schon von, wollten sie erst ein Metall produzieren, da war es bloß doppelt so teuer gewesen und mussten dann quasi auf Kunststoff gehen.
Ja, das war nicht nur doppelt so teuer. Das war gigantisch viel wäre das gewesen. Habe ich mir auch schon eingeschrieben, aber ich glaube, da sind, glaube ich, nur 10 Leute haben sich da eingeschrieben.
Ja.
Für das erste Crowdfunding. Aber es hat ja geklappt und ich glaube, das ist auch, ich glaube, die sind auch jetzt ganz zufrieden damit, dass das erstmal diese Entstehungsphase weg ist und jetzt ein bisschen ruhiger wird alles.
Ey, manchmal
Genau.
würde es mich interessieren, wie viele insgesamt überhaupt verkauft wurden, weil es mich einfach interessiert. Ich meine, das ist ja auch so krass. Es gibt ja nicht so viele Zahnärzte auf diesem Planeten. Und dann haben wir ja vielleicht nur ein gewisser Prozentsatz, sagen wir mal maximal 10% überhaupt Interesse an so einem Gerät.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also kann ich jetzt, hätte ich auch überhaupt keine Ahnung,
Aber ich kann mir nicht
wie
vorstellen,
viel es
dass mehr
sind.
als 10 nach dem Crowdfunding im Jahr noch verkauft werden.
Ich glaube, das Crowdfunding war schon sehr lokal. Also das finde ich gut, ja, 100 müssen es auf jeden Fall gewesen sein. Das deckt schon mal ziemlich viel in Deutschland ab. Ja, keine Ahnung. Da müssten wir einfach mal das nächste Mal fragen, wir einfach mal. Die waren ja alle da. Müssen wir mal fragen.
Ich muss mal fragen, ob ich als Crowdfunding-Member einen zweiten für einen reduzierten Preis bekomme.
Ja, das kannst du machen. Ich will jetzt nicht der Antwort vorgreifen.
Die Antwort ist nein.
Nein. Nein. Zur Unterstützung kriegst du einen für den doppelten Preis. Nein,
Nee.
war Spaß. Keine
War das
Ahnung.
eigentlich dein erstes sächsisches Endotypo-Symposium? Wahrscheinlich nicht.
Meins?
Ja, als Teilnehmer.
Wann das war?
Oder warst du auf allen
Vor
fünf
4 Jahren,
schon?
glaube ich.
Vor 2 Jahren zum
Nee,
ersten Mal.
nee. Ja, nicht vor 4, also 4 Jahren, macht ja alle 2 Jahre. Genau, vor 4 Jahren.
Nee, ich muss
Ich
aber auf
bin ja
jeden Fall
noch nicht
sagen,
so.
Respekt an Michael
Ja.
Arnold, dass er das Ganze so hauptsächlich organisiert.
Auf jeden Fall. Also das finde ich immer, das, wenn man ja selber manchmal so ein bisschen kleinere Sachen organisiert, dann weiß man schon, wie viel Arbeit das bedeutet, wenn du nur für 5 Leute irgendwas machst. Und für so eine Masse, das ist Wahnsinn. Also der Aufwand, den man da betreiben muss, den will ich mir nicht in meinen schlimmsten Albträumen ausmalen. Und ich finde auch, dass die Mädels das super gut gemacht haben, das so hinzukriegen. Und dieses Jahr haben sie ja alles selber gemacht. Letztes Jahr lief ja noch über Quizlet, also vor 2 Jahren. Der Anmeldungsvorgang,
Ach
jetzt haben sie
so.
alles selber gemacht.
Okay, interessant.
Genau. Und da eine seiner Helferinnen macht es ja für seine ganzen Kurse und für die Endoseminare und eben ja für das Symposium auch. Und ich glaube schon, das ist wirklich so, dass sie sagt jetzt, sie sagt ja auch, jetzt kommt noch die Zertifikaterstellung und das Versenden und dann geht eigentlich nächstes Jahr im Frühjahr, spätestens geht schon wieder los, Akquise für Referenten und Themensuche und ja, du hast da schon wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun und das ist einfach eine Praxis, ne? Eine Praxis, die auch nebenbei Patienten behandelt, ne? Das ist krass, das ist schon krass und da muss ich echt
Und
sagen, dass
ich
das
muss
so klappt,
sagen,
ist schon gut.
das Essen war super. Denn ich war vor 2 Wochen bei Seven Decades of Quintessence und das hier haben ein Estrel und Estrel ist immer schwierig mit dem Essen.
Okay.
Nicht zu sagen, dass es schlecht ist, schwierig. Es war dieses Mal besser als bei anderen Zahnärztetagen. Aber sag mal, vor Ort hat das Catering die locker weggesteckt.
Das ist schön. Das wollen wir nochmal erwähnen.
So, liebe Isa. Wir haben länger gesprochen, als wir es vorhatten.
Ja, als du wolltest. Ja.
Diesmal hat auch die Telefonverbindung komplett alles durchgehalten. Ich bin super positiv überrascht. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Es dauert ja immer ein bisschen, wenn so ein Podcast fast eine Stunde lang ist, brauche ich ja ungefähr eine dreifache Zeit, bis der online ist.
Tut mir auch leid jetzt.
Nö, ist okay, ist ja ein nettes kleines Hobby. Bist du eigentlich auf der EDS?
Nein.
Du verweigerst dich der EDS dieses Jahr.
Ja, ich war da noch nie.
Noch nie?
Ich war noch nie auf der EDS. Ist das schlimm?
Ja, sag mal so, bei mir ist es so gewesen, dass ich im Studium eigentlich immer wollte, aber nie konnte, weil da immer irgendwelche doofen Termine, Prüfungen oder was auch immer da reingeschoben wurde. Oder ich war im Ausland. Wir waren ja zusammen auf derselben Formulatur.
Ja.
Und deshalb hatte ich mir dann wirklich, weil ich auch denn in meiner Examenszeit konnte ich dann auch, ich hatte gerade die Stelle begonnen und da war gerade die IDS und ich hatte so ein bisschen anklingen lassen, dass ich das eigentlich ganz interessant finden würde, da den Freitag frei zu haben, um zu IDS zu fahren. Das wurde gleich abgewürgt. Aber ich meine, ich war auch nicht länger lange bei dieser Stelle. Ein paar Wochen später war das schon gegessen.
Ja.
Hätte ich das mal gewusst, wäre ich einfach trotzdem gefahren. Und
genau.
Deshalb war ich umso heißer, damals vor 6 Jahren dann bald, da wirklich hinzugehen und war da wirklich auch, glaube ich, Donnerstag, Freitag, Samstag.
Okay.
Und fand das wirklich super, habe auch unter anderem Stefan Bauert dort getroffen.
Oh.
Ja, auf der GC-Party, super entspannter Typ.
Ja gut, das habe ich alles verpasst. Ne?
Ja. Nee, in der Hinsicht ist es natürlich interessant, einfach ein paar Leute zu treffen, an die man sonst schwierig rankommt und die teilweise da sind. Und ich meine, wenn man dann zum Beispiel bei der ersten EDS, war ich am RDS-Stand und da war FKG mit drin, die und gerade lief ein Workshop mit Gilberto Di Belian, der komplett kostenlos war, wo ich mir denke, so geil. Ging natürlich um den XP-Finisher damals. 2 Jahre später gab es dann den XP-Shaper, dazu habe ich dann auch bei Martin Trope selber einen Workshop gemacht und ihn gefragt, warum der Finisher bei mir so oft bricht. Nee, lustigerweise war erstmal, stand daneben ein Typ von FKG, der mich gleich gefragt hat, how many times do you use the finisher? Und ich so, hab dann schon so pissig reagiert, so, ey Leute, warum fragt mich jeder FKG-Typ als erstes, wie oft ich den benutzt habe, ohne meine Frage, mir wirklich weiterzuhelfen? Ja. Und da hat Trope dann gleich gesagt, ey, pass auf, du bist doch jetzt im Workshop, ich guck mir das mal an und vielleicht sehen wir was, wie ich dir helfen kann. Und,
okay.
Und er meinte so, so ein bisschen probieren, nicht ganz so schnell auf- und abwärts zu bringen. Vielleicht ist es das einfach der Grund.
Okay. Ja,
denn er hatte selber noch keine Frakturen. Ist immer so. Die sagen dann immer, ich hatte selber noch nie eine Fraktur damit. Ja, aber jedenfalls hat mir das so ein bisschen geholfen. Aber mittlerweile nehme ich den fast gar nicht mehr. Den Finisher. Aber dafür liebe ich umso mehr den XP Shaper. Aber auch der ist mir schon abgebrochen.
Also ich nehme auch selten den Finisher, muss ich sagen. Ganz dringend habe ich ihn gebraucht bei der letzten internen Resorption.
Ja, da ist er also natürlich absolut kritisch. Ich nehme ihn auch super gerne bei allen Zähnen, die irgendwie Frontzähnen, die traumatisiert sind, die irgendwie keine Dentinwände haben. Und wozu dir auch super ist, Revaskularisation machst.
Ja.
Und eine Blutung haben willst.
Da fängt es an zu bluten, genau.
Und dann ein bisschen über den Apex und das ist eine schöne Blutung, die auch genau dorthin gehen, wo sie hinsehen soll.
Genau. Da muss ich immer an den Kurs von Thomas Lang denken. Ich war da mal vor ein paar Jahren vom so Masterclass und da hat er gesagt, ja, da gab es von Zvi Metzger auch schon so ein Instrument. Und da hat er lustigerweise gesagt, ja, die kannten mich alle. Und dann, ja, der Typ heißt Metzger. Kann man sich jetzt vorstellen, warum. Weil es dann schön blutet. Genau. Aber Trope habe ich auch mal gehört in München da zur Jahrestagung.
Oh ja,
Trope. Würde ich auch unbedingt mal sehen.
Trope, ich meine, okay, mein Curriculum bestand zugefühlt fast nur aus Trope. Stimmt nicht ganz, aber ich hatte dann wirklich 2 Tage mit Trope. Ist schon geil, wenn da so ein Endo-Opa vor dir steht und dann ganz locker dann erzählt, wie er bestimmte Sachen macht, warum er das macht. Und dann auch diese ganze Resilon-Frage mit dem Monoblock, da meint er so, ja, wird jetzt vom Markt genommen und war damals eine gute Idee, aber das Problem ist halt, dass alle mit Hypo spielen und Hypo und Adhesion verträgt sich halt nicht. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es jetzt nicht funktioniert. Aber jetzt haben wir jetzt was anderes, die Biokeramiken. Und fertig. Also, dass er da gar nicht mal so, also wenn man mit anderen Leuten sich unterhält, sind die immer so drauf, so, ah, der Trop und ja, der ist ja so kommerziell und weiß ich, bla, bla, das. Und er erzählt ja nur das, was er verkauft, so nach dem Motto. Ich dachte ja immer so, na, eigentlich, der entwickelt was, steht dahinter natürlich, was er entwickelt hat, weil er dran glaubt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er dann sich hinstellt und sagt, nee, die haben alle Unrecht, sondern ja, war eine gute Idee, jetzt haben wir was Neues.
Genau. Also ich fand den auch ziemlich entspannt da in München. Das war schon, fand das lustig. War eigentlich ganz netter Typ so. Also ich, mein Eindruck war so.
Dank dem Curry kann ich mich ja rühmen, ich habe mit ihm Abendbrot gegessen. Wir ignorieren den Fakt, dass es 20 Leute mit dabei waren.
Das musst du nicht erwähnen. Das, du warst
erwähne ich auch nicht. Mit ihm habe ich schon Abendbrot gegessen. Ah.
Super. Er wollte mal, wir haben ja so als Spaß vor 2 Jahren in der Studiengruppe mal einen Test gemacht. Wir wollten gerne mal wissen, was die beste Reinigung intern intrakanalär ist. Wir haben gesagt, wir gucken mal, was alle so in der Praxis haben und bringen es mal mit. Und ich habe so von FKG habe ich gekriegt, so Chuchu-Zähne, die wir dann so mit Gummibärchenblut gefüllt haben. Und dann mal geguckt, was die Einzelnen machen. Ne? Und dann haben wir das ja im kleinen Kreis, ne, für unsere Studiengruppe und hatte das dann zum letzten Endo-Symposium vorgestellt. Dann hat Job halt mal angefragt, ob er mal die Bilder haben kann.
Ah, wirklich?
Das war schon lustig. Ja, aber dann haben wir leider seine Folge nicht beachtet, dass wir mit 30 Grad warmem Wasser gespült haben. Und dann funktioniert sein Finisher nicht gut. Und dann hat er natürlich die Ergebnisse, waren dann nicht so, wie er das vielleicht erwartet hätte. Dann kam das nicht dazu. Das war lustig, dass man so sagt, so im
unsere Studiengruppe hatte noch mal was ein bisschen krasseres, aber der Kurs war mir viel zu teuer. Die haben dann mit Frank Parquet einen Kurs gemacht, wo er selber vorher Zähne scannt. Die können wir dann, konnten die Teilnehmer dann so aufbereiten, wie sie wollen. Und dann wieder hinschicken und er sagt, wie gut das war. Und er gibt dann so ein Feedback. Das, was die teilweise im Master in Düsseldorf machen. Aber irgendwie der Kurs für einen Tag kostet irgendwie fast 1000 Euro irgendwie. Und ja, da dachte ich damals so, nee. Das ist mir nicht wert.
Nee, aber das wäre schon cool, das wäre geil, ne? Wenn man dann einfach weiß, was man da mal macht. Ich meine, nur, dass man weiß, wie schlecht man ist.
Ja, ich sag mal so, man kann natürlich auch viel mehr sich nochmals in der Praxis setzen und dann wirklich sagen, okay, ich mache jetzt den extrahierten Prämolaren und mache einfach mal dieses System, fülle den ab und säge den am Ende durch und guck, wie es aussieht. Also und mit anfärben und das könnte man ja wirklich machen, dass man wirklich dann zwei verschiedene Sachen macht und dann selber für sich evaluiert, wie viel Debris haben wir denn dann auch, wie viel das.
Aber du siehst das schlecht. Also wir haben das jetzt in der Studiengruppe gemacht, weil wir machen mal einmal im Jahr so einen Spaß, ne, so einen Spaß für uns und haben Wurzelkanal Zähne behandelt und unterschiedlich gefüllt. Und ich habe die dann quasi auseinander gesägt und habe immer von den Schnittbildern Fotos gemacht. Und wir haben die dann verglichen und du siehst in der Vergrößerung siehst du noch nichts. Also du siehst sicherlich, was nimmst du größer vergrößert. Da brauchst du aber wieder so ein Dünnschliffpräparat oder so ein, was jetzt halt Ricucci macht, ne? Wobei er ja dann die Wurzelfüllung entfernen muss und du wieder nicht siehst, wo war sie randständig, wo hast du vielleicht was, ne? Und da hast du auf den Schnittbildern hast du kaum was gesehen. Das ist wirklich wenig gewesen, was du da an Debris gesehen hast oder so.
Okay, interessant. Und selbst mit Anfärben, also, mit Methylenblau auch nicht?
Oder nee, haben wir nicht angefärbt, haben wir nicht. Also wir haben es wirklich jetzt nur geschnitten und also es ging eigentlich eine andere Fragestellung. Die Fragestellung war, Isthmus, wie gut füllst du einen Isthmus mit den unterschiedlichen Wurzelfülltechniken und unterschiedlichen Materialien? Weil das ja schon eine große Herausforderung ist. Da hat halt jeder so nach seinem System aufbereitet. Also es war jetzt keine standardisierte Aufbereitung. So wie jeder halt das in seinen Händen halt gut kann, wollten halt gerne wissen, welches Material ist besser vielleicht oder welche Technik ist besser. Auch nur im kleinen Kreis, in die Szene. Und das war trotzdem ganz interessant, ne, was da rausgekommen ist.
Erzähl mal noch zum Abschluss mehr von diesem zirkel mich. Der klingt ja sehr spannend. Ich meine, ich bin in der DGT Study Group. Die ist auch, wir treffen uns zweimal im Jahr und manchmal machen wir dann vielleicht auch noch einen Kurs wie den vor 2 Jahren. Oder laden irgendjemanden Interessanten ein. Aber das war's. Und ihr scheint ja da wirklich noch ein bisschen versierter zu sein. Wie oft trefft ihr euch?
Also das, was wir jetzt hier so an Experimenten machen, das machen wir auch in der DGE-Studiengruppe. Und wir versuchen uns eigentlich 3-mal im Jahr zu treffen.
Okay, schön.
Es kann halt jeder mal sagen, was er gerne möchte, und ich möchte immer gerne irgendwas Praktisches. Und dann versuchen wir immer so über ein halbes Jahr, meistens zieht sich das hin, bis wir irgendwie was Schönes gefunden haben und bis wir uns alle einig sind, wie wir das machen wollen und wie wir das untersuchen wollen. Also gerade da war es wirklich das Problem, wie wollen wir das untersuchen. Ja, versucht halt jeder da so ein bisschen sich einzubringen und machen auch, also glaube ich, so einmal im Jahr machen wir auch meistens so ein Literatur-Challenge, so, ne, dass wir sagen, wir nehmen jetzt ein Thema und wir durchforsten jetzt wirklich mal die Literatur und jeder stellt da mal einen Aspekt davon vor. Also das letzte Mal hatten wir halt Beijing und Einfluss auf adhesiven Verbund.
Aha. Spannendes Thema.
Ja, war cool, weil jeder hat irgendwie so einen Teil gemacht, ne? Der eine halt Bleaching auf, also die Auswirkung auf, aufs Hautgewebe. Mein Teil war halt Bleaching, internes Bleaching, Einwirkung auf die Adhäsion von Stiften. Dann haben wir das halt alles uns getroffen und ausgetauscht und das war, habe ich auch viel mitgenommen für mich auch selber nochmal. Und du musst auch dich mal wieder mit der Sache beschäftigen, was jetzt nicht so abends meine Hauptbeschäftigung ist. Ja, das ist schon mal ganz gut wieder, ne? Dass du einfach auch mal wieder siehst und wieder gewöhnt bist. Also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir jetzt permanent 24 Stunden am Tag uns mit der Studiengruppe beschäftigen. Aber wir sind auch nicht so viele. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen wie zum Endosymposium, ist so ein bisschen so ein familiärer Charakter. Und ja, weiß jeder, wenn einer nicht kommt, ist schon, schon klar, ne? Du warst wieder nicht da. Nee, macht Spaß. Und da läuft es eigentlich ganz gut, finde ich. Und das macht Spaß und jeder tauscht uns halt auch gut aus, finde ich. Und dann nimmst du viel mit. Genau, und dann das ist die DGET-Gruppe. Und das andere, was du jetzt angesprochen hast, ist die Qualitätsgruppe.
Ah, okay.
Das ist das, was Michael Arnold mal initiiert hat. Und da machen wir aber eher so nicht nur spezialisierte Kollegen, sondern auch viele Generalisten dabei. Was wieder für meinen Teil der allgemein Zahnheilkunde viel bringt, so, weil sich da auch jeder zu anderen Themen, die dich halt so beschäftigen. Ne?
Die Qualitätsgruppe ist dann eher sowas, ich hatte irgendwas auf Michael Arnolds Seite gesehen, dass man da irgendwie, da zahlt man entweder fürs ganze Jahr Summe X oder pro Sitzung irgendwie 80 Euro oder so.
Das ist Ende Seminar, genau. Das ist also ein bisschen kompliziert. Ich sag es alles ein bisschen komplizierter. Okay. Genau, er macht immer 5-mal im Jahr so ein Endoseminar für interessierte Kollegen, auch nicht für Spezialisten. Es ist auch sehr allgemein gefasst, aber alles Themen der Endodontie, wo er aber auch zum Beispiel Sachen vorstellt, was er jetzt zum Beispiel rechtsmäßig da erreicht hat, mit der IKD zum Beispiel, da war er ja sehr weit vorn dabei, ne? Intrakanaläre und intrakoronale Diagnostik als eigenständige Leistung.
Ja,
zu etablieren. Da sagt er uns auch zum Beispiel immer, wie er da so gerade verfahrensmäßig da so unterwegs ist. Also das ist die eine Sache, dieses Endo-Seminar. Das heißt halt entweder 80 Euro pro Termin oder eine Jahresgebühr. Und dann macht er seine Workshops, seine Fortbildung in der Praxis nochmal zu den verschiedenen Endo-Themen. Das ist dann schon, das ist auch für Generalisten, aber das ist schon wieder mehr noch in die Tiefe gehend. Ne? Mhm. Also wieder Einzelteile der Endo beginnend mit Zugangskavität, mit Aufbereitung, mit Füllung, mit Fragmententfernung, Revision. Genau, das sind so seine Sachen, die er quasi in Dresden macht. Und die anderen Gruppen sortieren sich da quasi so drumherum. So die Qualitätsgruppe eher dann die Generalisten, die sich austauschen und Endo interessiert sind. Und dann noch der Landesarbeitskreis, die dann schon wieder eher sich aus dem kleineren Kreis von spezialisierten Kollegen.
Bist du auch im Landesarbeitskreis?
Nee. Okay. Also ich glaube offiziell schon. Ich habe mal angemeldet, aber das überschreitet einfach auch jetzt mein Zeitbudget.
Okay. Also sehr spannend, was bisschen, Michael Arnold alles so zeigt.
Ja, der ist sehr umtriebig, klingt immer so negativ belegt, aber der ist sehr engagiert und also er ist wirklich da vielen, vielen Wegen unterwegs und versucht einfach, denke ich auch, das ist glaube ich seine Passion, einfach die endodontische Verhandlung zu verbessern.
Achso,
das ist, glaube ich,
meine,
wirklich eine ganz tiefe Situation.
Der hat ja auch ein Rasselektronenmikroskop jetzt mittlerweile in der Praxis. Also.
Ja, ja. Das ist Teil. Also. Aber na, das ist dann, ich glaube, das ist auch so ein schönes Spielzeug, ne?
Ja, super geiles Spielzeug. Ich habe den Verkäufer
ja,
gleich gefragt, also, ob es davon eins in Berlin gibt.
Und?
Gibt's, ja, es gibt dieses Clean Implant Foundation, das dann irgendwie die untersuchen, ob, wie soll ich sagen, ob die Implantate wirklich so sauber sind, wie die Hersteller versprechen. Und man kann da teilweise selber eine Anfrage stellen, ist mein Implantat dann wirklich sauber? Oder die Firmen werben, können vielleicht auch so ein Siegel dann quasi erwerben.
Mhm.
Der hat die kleine Maschine für 55.000 plus Mehrwertsteuer.
Ja, na die steht auch in Dresden.
Hm, genau.
Glaube ich.
Der
Dodek. Aber was kann ich?
Na, den muss ich mal fragen, ob ich auch meine Pfeile runterhalten kann.
Aber hast du, war das für ein Symposium, wo er gesagt hat, er hat das untersucht und überall war eigentlich noch Rückstände drauf? Oder war das zum Workshop?
Also bei mir war es
also
ja so
ja
auf der letzten DGT Tagung, die war ja in Düsseldorf, da hat er ja eine Case Presentation gemacht und da hat er eine Pfeile untersucht und festgestellt, dass auch da, er hat ja verschiedene Chargenummern, dass auch im Herstellungsprozess viele Fehler da schon drin sind, die eigentlich nicht drin sein sollten. Also von anderen Herstellern kennt er das nicht.
Mhm.
Das ist natürlich spannend.
Ja, und was das hat er jetzt eben in Dresden jetzt nochmal gesagt, dass er eben, hatte glaube ich, 20 Wavefront-Gold-Pfeilen nachuntersucht.
Mhm.
Und dass er eben 9 von 10 waren eben Ablagerungen wie Debris oder Wurzelfüllmaterial, selbst nach der Reinigung noch. Ne? Das heißt, ja, du kriegst es eben einfach doch nicht weg. Ne?
Ja, ist
also
krass.
Dann ist es halt mikroskopisch klein, aber es ist halt da. Und das ist dann schon wieder so, wo man sagt, ja, gut, dass ich die nur einmal nehme, dann ist das wieder für das Gewebe gut, wenn wir wieder machen wir den großen Bogen wieder zurück zu Ricucci und sagen, also jetzt ist doch unser Ziel.
Ja, auf der anderen Seite muss man klar sagen, das würde mich mal bei Ricucci interessieren, ob er selber das Instrument nur einmal benutzt oder mehrmals. Denn die ganzen alten Studien, die es so gibt, die wurden ja alle mit sterilisierten Handinstrumenten gemacht.
Hm.
Und von dort haben wir unsere Erfolgsraten, die wir den Patienten so erzählen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, natürlich bekommt man die nicht sauber, die Handinstrumente bekommt man nicht sauber, aber ist das denn klinisch so relevant? Und das ist natürlich eine Sache,
Frage, ne?
Ist irgendwie eine kleine heiße Nummer und vielleicht, man weiß es nicht.
Also es scheint so, dass wir doch irgendwie mal eine größere Studie initiieren sollten. Ja. Mit diversen Dingen. Und Ricucci, dann muss er nochmal herkommen.
Ricucci, der darf nicht sterben in nächster Zeit.
Ich glaube, das hat er auch nicht vor. Der wohnt am Strand, der hat ein Haus am Strand, der trinkt bestimmt ab und zu mal einen guten Rotwein und dann wird er noch ein bisschen bleiben.
Er hat ein Haus am Strand?
Hat uns Bilder gezeigt. Ja. Er hat ein Haus am Haus nördlich und dann passt die Umstadt jetzt und jetzt entspannt. Ach, schönes Ziel, oder?
So, liebe Isa, wir müssen jetzt mal
zum Abschluss, ne?
Zum Schluss kommen.
Ja.
Also auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Also für Ricucci hat sich alleine schon das Endosynthese-Symposium gelohnt, muss man ganz klar sagen. Ich bin mal gespannt, was in 2 Jahren das Thema sein wird. Ich vermute fast, dass es ein Pulpotomie-Thema sein muss nach dem Ricucci-Vortrag.
Dann können wir vielleicht ein bisschen steuern.
Wer weiß.
Genau. Sehr schön.
Also vielen Dank.
Und vielen Dank. Ja.
Und bis bald.
Ja, ciao.
Ciao.